Heute vor 3 Wochen war ich da. Wisst ihr das noch? Könnt ihr euch noch dran entsinnen? Auch daran, über was ich gepredigt habe. Über die Kindheit Jesu, genau. Sehr gut, vielen Dank. Da habe ich auch eine Hausaufgabe aufgegeben. Wer hat denn die gemacht? Niemand. Okay, okay, was machen denn die Lehrer, wenn die Hausaufgaben nicht gemacht wurden? Gibt es einen Eintrag? Ja. Naja, wir sind ja mal nicht so streng.
Ja.
Die Hausaufgabe war, 2 Bibelstellen zu lesen, und zwar im Hebräerbrief. Okay, also einer hat es gemacht.
Jetzt.
Er ist Lehrer. Jetzt fragen wir mal, was steht denn dort? Ja, es geht so ums Thema Versuchung, wurde ja auch schon etwas angedeutet. Also, genau, es geht. Also ich dachte, nicht so formulieren, ich dachte, es könnte ja gut sein, dass die Hausaufgaben nicht gemacht worden sind. Und der Lehrer geht dann in der Regel hin, wenn die Hausaufgaben nicht gemacht sind, dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Da kann man ja sagen, okay, dann machen wir es mal gemeinsam. Ich habe mich für diesen Weg entschieden. Wir machen das heute Morgen gemeinsam. Wir schauen diese beiden Bibeltexte miteinander an. Ich habe ein paar Fragen dazu, Erklärungen und so weiter. Also, der erste Bibeltext ist im Hebräer Kapitel 2, 17 und 18. Dort lesen wir, ich habe ja übrigens auch die Frage gestellt in der Predigt, war Jesus auch verliebt? Kennt Jesus das Gefühl des Verliebtseins? Und da habe ich so ein paar Stirnrunzeln gesehen in euren Gesichtern. Was ist das für eine komische Frage? Wir haben gerade das Lied gesungen, in allem uns gleich. Gott wahrer Mensch und, also Jesus wahrer Mensch und Gott, in allem uns gleich. Also wenn einer uns in allem gleich ist, dann kennt er dieses Gefühl auch. Aber jetzt will ich mal nicht vorgreifen, jetzt gehen wir mal auf den Text. Ich habe 2 Texte mitgebracht, Hebräer 2. Ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, also dir und mir, musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer hoher Priester vor Gott für sie eintreten, ein hoher Priester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. In dem Vers kommt es mir auf ein paar Dinge an. Zum Ersten auf das Wort musste. Ich habe das etwas fett, ich weiß nicht, ob das da so gut zum Vorschein kommt. Er musste. Das ist nicht einfach von allein geschehen, sondern das war ein klarer Plan, klarer Auftrag. Wenn etwas geschehen muss, dann passiert das nicht einfach willkürlich. Dann ist da eine Absicht dahinter. Ohne das ging es nicht. Also Jesus musste etwas lernen, er musste etwas tun, damit das, was dann folgt, auch klar war. Also, was musste geschehen? Er musste in jeder Hinsicht gleich werden mit seinen Schwestern und Brüdern. Das war die Voraussetzung. Das kommt dann im nächsten Wort zum Ausdruck. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger hoher Priester für sie eintreten. Also das, dieses Gleichwerden musste geschehen, damit er nachher auch barmherzig und treu sein konnte. Da ist ein Zusammenhang da, ein kausaler Zusammenhang, grammatikalisch gesehen. Ganz wichtig, wie ich meine. Dieses Gleichwerden ist also die Voraussetzung, damit er nachher auch barmherzig sein kann und treu sein kann. Genau. Und dann heißt es auch, er hat im Vers 18, er hat selbst gelitten, er war Versuchungen ausgesetzt. Auch das ist wiederum eine Voraussetzung, damit er helfen kann, denen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Wenn jemand etwas das Gleiche durchlebt hat, wie du gerade durchlebst, dann kann er dich viel besser verstehen, wie wenn er das nicht durchlebt hat. Stimmt er dem zu? Praktisches Beispiel. Ihr lieben Männer, wer von euch hat schon mal eine Geburt erlebt? An sich selbst. Wir sitzen nebendran im Krankenhaus, ganz entspannt vielleicht auf dem Stuhl, und die Frau krümmt sich vor Schmerzen. Ich übertreibe jetzt mal etwas. Wer kann denn da besser mitfühlen? Der Mann oder eine andere Frau, die ein Kind schon bekommen hat? Die Antwort ist klar, oder? Eine Frau, die das selber mal durchlitten hat, durchgefühlt hat, wie das sich anfühlt, ein Kind auf die Welt zu bekommen, kann viel besser mitfühlen wie der Ehemann. Da gibt sich alle Mühe, hoffentlich. Hoffentlich. Genau, er gibt sich alle Mühe und so weiter. Aber letzten Endes kann er nicht mitfühlen. Ein anderes drastisches Beispiel, wenn ein Ehepaar oder eine Familie ein Kind verliert, dann müssen wir aufpassen, wie wir uns verhalten, wie wir trösten, wie wir auf die Familie zugehen. Eine Familie, die das auch schon mal erlebt hat, die kann da anders mitfühlen. Die geht vielleicht ganz anders da in diese Situation hinein und nicht mit irgendwelchen klugen, tröstlichen, guten Absichten. Ihr wisst, was ich meine. Das ist das, was hier in dem Text steht. Weil er selbst gelitten hat, Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Er musste uns gleich werden. Mensch wie du und ich. Und weil er so wurde, weil er das durchlebt hat, kann er mitfühlen. Und das kommt jetzt im zweiten Text zum Ausdruck, Kapitel 4, also zwei Kapitel später, greift der Hebräerbriefschreiber diesen Gedanken der Versuchung nochmals auf und konkretisiert es etwas mehr. Es heißt dort, weil wir nun aber einen großen hohen Priester haben, übrigens im ersten Text, da stand nur hoher Priester. Hier heißt es nochmal großer hoher Priester, ich komme da gleich nochmal drauf zurück, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Und jetzt eine andere Übersetzung mal. War er in jeder Hinsicht denselben Versuchungen ausgesetzt wie wir? War er in jeder Hinsicht denselben Versuchungen ausgesetzt wie wir? Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also, oder deshalb, wollen wir voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Also hier geht es nochmal drum. Wir fangen an beim ersten Wort. Weil wir. Weil ist eine, leitet eine Begründung ein. Weil wir das und das haben, können wir. Also weil wir nun aber einen großen hohen Priester haben, Kapitel 2, da stand nur, weil wir einen hohen Priester haben. Hier wird das nochmal zugespitzt formuliert, da kommt nochmal sozusagen ein Superlativ drauf. Das hebräische Wort für hohen Priester hat schon eine ganz besondere Bedeutung. Dass es ein besonderer Priester ist, ein großer Priester. Aber hier kommt nochmal ein Zusatz dazu mit diesem Wort groß. Das ist so eine Art, sage ich mal, Superlative. Da kann nichts mehr oben drüber kommen. Groß, größer, am größten. Da haben wir die Spitze quasi erreicht. Der Hebräerbrief will das einfach nochmal hervorheben, nochmal besonders deutlich machen, nochmal dick und fett und rot unterstreichen. Das ist ein ganz besonderer hoher Priester. Das ist kein gewöhnlicher hoher Priester, wie das die Vorfahren waren vor Jesus, sondern er ist ein ganz besonders großer hoher Priester, also der die Spitze quasi erreicht hat und da kommt auch nichts mehr nach ihm oder oben drüber oder sowas. Und dieser hohe Priester, heißt es, der hat den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes Schritten. Die hohen Priester vorher vor Jesus, die sind einmal im Jahr wohin gegangen? Ins Allerheiligste. Genau. Das hatte verschiedene Sachen, wo sie vorher machen mussten, Reinigungen und so weiter. Aber einmal im Jahr, am Yom Kippur-Tag, ist er ins Allerheiligste gegangen, um die Versöhnung des Volkes zu erwirken oder dort zu opfern und so weiter. Ich will da nicht näher drauf eingehen. Aber hier wird gesagt, dass dieser hohe Priester Jesus quasi den Himmel durchschritten hat, um jetzt immer da im Allerheiligsten zu sein, dort zu dienen. Wir können da vielleicht zurückdenken an Himmelfahrt, wo er sich zur Rechten der Majestät Gottes in die Höhe gesetzt hat. Und Jesus befindet sich dauerhaft im Allerheiligsten, im Heiligtum. Der andere Hohepriester, also alle hohen Priester davor, die sind ja dann wieder herausgegangen aus dem Allerheiligsten. Aber Jesus bleibt befindet sich dort jetzt im absoluten Heiligtum, wozu kein anderer Hohepriester imstande war. Und er hat uns diesen freien Zugang zu Gott geschaffen. Und dort im Allerheiligsten, weil er dauerhaft im Allerheiligsten ist, kann er uns auch vertreten, wie es Paulus im Römerbrief schreibt, dass er uns vertritt, dass er unsere Gebete dorthin bringt und so weiter. All das steht in diesem Satz drin, dass er den ganzen Himmel durchschritten hat, Jesus, der Sohn Gottes. Und weil das so ist, weil wir diesen hohen Priester haben, diesen ganz besonderen hohen Priester, der für uns im Heiligtum ist und uns dort vertritt, was ist die Folge davon? Da heißt es dann weiter, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis festhalten. Was versteht ihr unter dem Wort entschlossen? Kennst du das in deinem Leben, dass du entschlossen bist? Jetzt mal nicht in ganz anderen Dingen. Wo bist du entschlossen in deinem Leben? Was verfolgst du entschlossen? Oder was ist entschlossen? Fokussiert auf ein Ziel. Wer will einen Marathon von euch laufen? Ein Halbmarathon? Auch nicht. Ja, sag mal. 5000 Meter laufen? Auch nicht. Hier, ihr Junge, was habt ihr denn für Ziele? Entschluss. 40 Zentimeter. Wie viel Zentimeter? 40 Zentimeter. Ich schaue mal, wenn ich das nächste Mal komme, was geworden ist. Also nehmen wir doch mal dieses Ziel. Wie ist dein Name? Benjamin. Also Benjamin hat das Ziel, ein 40 Zentimeter starker Bizeps zu erreichen. Wie fokussiert musste das sein, wie entschlossen? Ja, das kommt nicht von alleine, oder? Da muss man was tun. Dreimal die Woche trainieren und vielleicht noch irgendwelche Anabolika schlucken, keine Ahnung. Lassen wir mal weg. Wer ein Ziel erreichen will, und wenn es ein besonderes Ziel ist, dann muss er fokussiert sein. Entschlossen. Das kann nicht so halblebig daherkommen. Das wird nicht funktionieren. Zumal, ja, heute habe ich Lust und heute Morgen habe ich keine Lust. Dann wird dieser Bizeps vielleicht bei 10 cm oder was auch immer Ende sein. Entschlossen heißt beherzt. Ich bleibe dran. Ich gebe nicht auf. Ich lasse mich nicht davon abbringen. Das steht hier. Deshalb wollen wir entschlossen handeln. Wir wollen an dieser Sache dranbleiben, entschlossen. Nicht, wenn Gegenwind kommt, sagen, okay. Oder wenn mir die Leute nicht passen, wenn hier der Benjamin ins Fitnessstudio geht oder was weiß ich, dann sagt er nicht, was laufen hier für schräge Typen rum? Da gehe ich nicht mehr hin. In dem Moment, wo er das macht, ist es vorbei. Es wird Gegenwind geben. Bequemlichkeit ist eine ganz große Nummer, wo wir aufgeben möchten. Also, entschlossen. Was heißt es hier? An was wollen wir entschlossen bleiben? An einem Bekenntnis. Was ist denn ein Bekenntnis? Was bekenne ich denn? Weiß ich, was ich bekenne? Und was ist mir dieses Bekenntnis wert? Also wie fülle ich das Bekenntnis? Ein Bekenntnis soll ich auch nie nur, also ein Bekenntnis ist ja eine Sache, hinter die ich mich zu 100% stelle. Dazu stehe ich, ohne Wenn und Aber. Ein Bekenntnis sollte ja nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, sodass ich das ausspreche, sage, ich bekenne mich, ich möchte 40 cm Bizeps haben, aber ich verhalte mich danach ganz anders. Passt das irgendwie zusammen? Geht nicht. Ich möchte ein gutes Abitur machen. Aber ich tue nichts dafür. Gut, manchen fällt das einfach so zu. Ich kenne da schon zwei Typen, die haben, außer dass sie im Unterricht waren, haben sie nicht viel mehr gemacht und ein super Abi gemacht. Aber das ist ja nicht die Regel, das ist so die Ausnahme. Also von nichts kommt nichts. Darf nicht ein Lippenbekenntnis sein, sondern ein Bekenntnis muss auch mit dem Leben oder sollte mit dem Leben gedeckt sein. Was bekennen wir denn? An welchem Bekenntnis hängen wir? Was glauben wir? Ich finde das gut, das apostolische Bekenntnis, weil da alles zusammengefasst wird, was wir glauben, auf welchem Grund wir stehen, was das Fundament ist. Wir singen das manchmal. Singt ihr das manchmal hier auch? Ich glaube an Gott, den Vater. Ist bekannt, gut. Ich lade dich jetzt ein, dich in Erinnerung zu rufen, wie dein Bekenntnis vielleicht heißt. Und wer es mitsprechen möchte, bekennen möchte, den lade ich ein, dass jetzt einfach, dass wir das mal gemeinsam uns in Erinnerung rufen, was wir, so hoffe ich, glauben, was wir bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Das ist ein Bekenntnis. Ich lade dich ein, dass du zu diesem Bekenntnis stehst, in deinem Umfeld. Wir gehen auf Ostern zu, Karfreitag, dass ihr darüber sprecht, was ihr glaubt. Ich glaube, dass dieser Jesus Wirklichkeit ist und so weiter. Ich will da jetzt nicht noch länger drauf eingehen, sondern wieder zurückgehen zum Text. Also, wir halten entschlossen an diesem Bekenntnis fest. Entschieden, unerschütterlich, beherzt, fokussiert. Genau. Woran? Vers 15, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Finde ich sehr interessant, dieses Wort Schwachheit. Wisst ihr, was dort im Griechischen für Wort steht? Das kennt ihr alle. Dort steht Sympathie. Klingelt es da bei euch bei Sympathie? Es gibt ja sympathische, das bin ich. Ich komme nämlich aus Baden. Ich bin ein Sympathischer. Und dann gibt es noch sympathische. Da seid ihr. Sympathische Leute sind doch eine Wohltat, oder? Die einfach einem zugewandt sind, die mir zuhören, mit denen man Pferde stehlen kann. Sympathische Leute, da fühlt man sich wohl, da ist man gerne. Die bringen ein Mitgefühl zum Ausdruck. die sind für mich, die haben ein wahres Mitgefühl. Dieses Wort steht im griechischen Text sympathisch. Jesus ist dir gegenüber sympathisch eingestellt. Du hast ein Gegenüber, der dir sympathisch ist. Du bist ihm sympathisch. Das steht hier im griechischen Text. Sympathie. Und deshalb ist er dir auch so nahe, kann er dich verstehen, weil er dir gegenüber sympathisch ist. Wir gehen mal noch weiter. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, oder war er in jeder Hinsicht denselben Versuchungen ausgesetzt wie wir. Wie oft sagen wir den Satz, du verstehst das ja eh nicht. Du hast keine Ahnung, was ich gerade denke, was ich fühle, was ich gerade durchmache. Kennt ihr das? Wo du den Eindruck hast, hey, du bist sowas von daneben. Kommst hier und blabberst mich schräg an. Du hast doch keine Ahnung. Wenn ich das hier lese, dann gibt es mindestens eine Person, bei der es anders ist. Die weiß, was du fühlst, was du denkst, was du durchmachst, was die Hintergründe sind und so weiter. Der Willi hat die Stelle gelesen, Matthäus 4. Da werden wir mit hineingenommen in die Versuchungen, ein Teil der Versuchungen Jesu, nicht alle Versuchungen, in einen Teil der Versuchungen. Drei der besonderen Art, sage ich mal. Kapitel 3 in Matthäus, da geht die Taufe, wird uns die Taufe von Jesus geschildert. Und die Taufe hört auf mit den Sätzen, dies ist mein lieber Sohn, mit der Stimme vom Himmel kommt da herab, dies ist mein lieber Sohn, an dem ihr Wohlgefallen habt, den sollt ihr hören. Da kommt die Stimme vom Himmel, eine Bestätigung, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und ich weiß nicht, wie viele Tage das dann dazwischen lagen. Dann kommt die Stimme von unten, wo Jesus versucht. Nach der Stimme aus dem Himmel kommt die Stimme aus der Hölle. Wenn du. Die erste Versuchung, ich will da ganz kurz drauf eingehen. Bei den ganzen Versuchungen geht es immer darum, letzten Endes sein wie Gott. Ich möchte sein wie Gott. Jesus hatte Hunger. 40 Tage in der Wüste, nichts gegessen und so weiter. Und dann kommt die Versuchung, mach aus Steinen Brot. Da sehen wir übrigens auch, dass Jesus Mensch war, er hatte Hunger. Mach was. Da steht für mich das Stichwort Materialismus, sich selber zu helfen. Dass du genügend hast, dass du nicht zu kurz kommst. Hilf dir selber, mach aus den Steinen Brot, ist ja kein Problem für dich. Materialismus. Die Versuchung, immer mehr zu haben. Die zweite Versuchung, die Größe und Anerkennung der Menschen zu bekommen. Auf der Zinne, wo Jesus auf der Zinne steht, und dann sagt der Teufel, spring doch einfach runter. Stell dich mal vor, Ulmer Münster, da steht einer oben. Unten die Volksmenge, Münsterplatz ist voll mit Menschen. Und jetzt springt da einer runter und dann kommen die Engel und fangen ihn auf, lassen ihn da so langsam runterschweben, hinuntergleiten. Das wäre mal ein Event, oder? Das würde in den medialen Dingen, Videos ohne Ende geteilt werden und so weiter und so fort. Jesus hätte viele, oder diese Person, die da das erlebt, hätte viele Follower, sage ich mal, die würden vor Begeisterung toben. Wer bin ich? Boah, ich bin was ganz Besonderes. Ich wurde auf Händen getragen. Und die dritte Versuchung, dann auch die Reiche der Welt. Da geht es um die Macht. Auch das ist eine Versuchung, der wir sehr gerne erliegen, Macht zu haben, Macht auszuüben. In der Familie, wer hat das Sagen? Wer übt Macht aus? Macht kann nur einer ausüben, der auch weiß, wie Dienen geht. Dienen geht der Macht voraus. Und Jesus hat gedient. Und ihm wurde alle Macht übertragen im Himmel und auf Erden. Und Jesus wird hier versucht und in vielen anderen Dingen. Sein ganzes Leben war ja eine Versuchung. Bis hin zum Kreuz wurde er versucht. Steigt doch herab, damit wir glauben, lästern die hohen Priester, die Oberen des Volkes. Er selbst im Garten Gethsemane betet, Vater, lass doch diesen Kelch, wenn es möglich ist, an mir vorübergehen. Auch das ist eine Versuchung. Er ist versucht wie wir. Wir haben also einen hohen Priester, wir haben eine Person, die uns kennt. Jesus weiß um uns. Er weiß um diesen menschlichen Triumph und er weiß auch um das menschliche Versagen. Er weiß um unser Lachen, unsere Fröhlichkeit. Er weiß um unsere Trauer und Einsamkeit. Und Jesus weiß auch um unsere Zukunftsängste. Er tritt für uns ein. Ich glaube, in den Versuchungen, die wir erleben, und die sind ja sehr vielfältig, nicht nur mit der Milka-Schokolade, die zarteste Versuchung, kennt ihr noch, oder? Wer isst denn gerne Milka? Ah, sind schon ein paar da. Also die zarteste Versuchung, die es je gab, das ist die geringste Versuchung, sage ich mal. Da gibt es noch ganz andere Kaliber. Aber gerade in den Versuchungen, da ist uns Jesus ganz nah. Dort in der Tiefe des Lebens, wo wir leiden, vielleicht wo niemand das Leiden auch wahrnimmt, da ist uns Jesus ganz, ganz nah. Egal wie deine Versuchung heißt, ich will jetzt gar nicht die Versuchungen aufzählen, die es so alles gibt. Aber egal wie deine Versuchung heißt, wo du in der Gefahr stehst, nachzugeben, von Jesus wegzugehen, Dinge zu tun, wo du genau weißt, das ist nicht, entspricht nicht dem Herzen Gottes. Da ist Jesus dir nah und was will er tun? Dir helfen. Standhaftigkeit geben. Zunächst einmal mitfühlen. Und wenn Jesus ganz Mensch war, wie wir es jetzt gesehen haben, in allen Versuchungen, aller Art von Versuchungen ausgesetzt, dann war Jesus auch verliebt. Dann weiß er, wie er sich das anfühlt. Dann weiß er auch im Bereich der Sexualität, wie das ist, versucht zu sein, egal wie alt man ist, ob man 12 ist oder 92. Ich habe mit einem Mann gesprochen, mit einem 98-jährigen Mann, der in die Seelsorge zu mir kam und hat gesagt, es hört nicht auf. Die Versuchungen sind da. Das hört nicht auf, wenn ich mal 80 bin. Oder gerade bei den Männern, bei den Frauen ist das etwas anders im Bereich der Sexualität. Aber ist ja wurscht unterm Strich. Wir haben überall unsere Versuchungen. Es gibt so viel Gutes in unserem Leben, wo wir für dankbar sein können und gleichzeitig ist da auch eine Gefahr. Es ist immer beides ganz nah beieinander. Und Jesus will uns helfen, den Versuchungen, dass wir widerstehen können, dass wir nicht versagen, sondern dass wir standhaft sind und der Versuchung einfach widerstehen können, so wie er. Es heißt, er mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Und wenn Jesus nicht widerstanden hätte, dann hätten wir auch keinen Heiland. Wenn er versagt hätte, hätten wir keinen Heiland, keinen Erlöser, dann wären wir noch im Alten Testament drin. Also, halten wir fest, ich komme zum Schluss, weil wir einen hohen Priester haben, einen Jesus, eine Person, die ganz und gar mit uns mitfühlen kann, wie wir es vorhin auch im Lied gesungen haben, in allem uns gleich, jedoch ohne Schuld. Deshalb heißt es dann im Vers 13, wollen wir voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Das heißt, wir sind willkommen. Wir sind willkommen mit dem, was wir fühlen. Wir sind Jesus nicht zu viel. Er weiß ja sowieso, wie es uns geht. Dieser Vers macht uns Mut mit dem, was uns belastet, wo wir versuchbar sind und so weiter. Und wir sind alle versuchbar, mit dem zu Jesus zu kommen. Mit was? Mit Zuversicht. Mit dem Wissen, wir werden erwartet. Da gibt es nicht eine Döng obendrauf, sondern da wird man erstmal in die Arme genommen. Wir begegnen einem Jesus, der uns versteht, der Verständnis für uns hat. Wir begegnen der Gnade, einem gnädigen Gott, der Erbarmen schenkt. Erbarmen heißt ja mitfühlen. Da ist jemand, der mitfühlt und uns Gnade erfahren lässt. Nicht Urteil, sondern Gnade. Und das tut einfach gut, gerade auch wenn man versagt hat, wenn man sein Versagen sieht, wir dürfen zu Jesus kommen. Er ist gnädig und treu und fühlt mit dir wie kein anderer. Jetzt haben wir die Hausaufgaben gemacht. Ich hoffe, ihr habt was verstanden. Macht euch Mut, mit diesem Jesus weiter unterwegs zu sein, der dich versteht in allem, was du auch fühlst. Amen.